Montagsgespräch. Und in den vergangenen Wochen und in den kommenden Wochen geht es natürlich um die OB-Wahl. Am 22. April ist es soweit, wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Vielleicht erst am 6. Mai zur Stichwahl, wir werden es sehen. Und einer, der natürlich wieder kandidiert, ist der derzeit amtierende Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Und der ist auch im Porträt heute. Schönen guten Tag, Herr Bausewein.
Guten Morgen.
Sie sind heute mal nicht als OB da, obwohl Sie natürlich als OB da sind. Aber Sie sind jetzt im Wahlkampf und wir porträtieren Sie jetzt mal als Oberbürgermeisterkandidat. Können Sie das grundsätzlich trennen eigentlich? Also wann Sie auf Wahlkampftour sind, wenn Sie Wahlkampf machen oder wann Sie OB in Amt und Würden sind, schwierig zu trennen, oder?
Na, ich versuche es zu trennen, wobei ich mache, das täuscht ein bisschen, ne? Ich mache jetzt nicht unglaublich viele Wahlkampftermine, jedenfalls habe ich bisher relativ wenige gemacht. Ich mache die normalen Termine weiter. Ne? Und was eben auffälliger ist, klar, es hängen Plakate rum, das ist in normalen Zeiten nicht der Fall, es werden Broschüren verteilt werden oder Faltblätter verteilt werden, das macht man in normalen Zeiten auch nicht. Aber ich werde jetzt die nächsten Wochen nicht in dem Maße große Wahlkampfveranstaltungen machen. Schon der ein oder andere, mal hier ein Stand, mal dort ein Stand. Aber es wird sich auch von der Anzahl der Termine wird nicht vergleichbar sein mit dem, was ich 2006 gemacht habe.
Ja, aber die öffentlichen Termine, die Sie wahrnehmen als Oberbürgermeister, die sind ja dann im Grunde auch Wahlkampf, wenn Sie so wollen.
Ja, da renne ich aber nicht rum und verteile Flyer oder sowas. Ne? Also da weiß ich schon, wie ich das trennen kann voneinander. Da muss man aufpassen. Ne? Ich sage mir auch, das ist natürlich unabhängig von meiner Person. Amtsinhaber sind natürlich im Normalfall nach 6 Jahren Amtszeit oder nach 12 Jahren auch relativ bekannt. Und ich denke mal schon, dass die Erfurt sich die letzten 6 Jahre von mir auch ein Bild machen konnten. Und wie gesagt, die Zahl der Wahlkampfveranstaltungen wird im Jahr 2012 deutlich unter dem liegen, was ich 2006 gemacht habe.
Trotzdem wollen wir für die Sie noch nicht so kennen, Sie noch ein bisschen besser kennenlernen und natürlich auch über Politik reden, aber auch über Ihre Person. Es gab ja einen Einschnitt 2006 in Ihrem Leben. Da ist was gekommen, was Sie, was Ihre Parteigenossen, was die Öffentlichkeit, glaube ich, nicht so erwartet hatte, dass Sie Oberbürgermeister geworden sind. Sie haben ja mal in einem Interview gesagt, Sie hätten auf sich selbst nicht mal gewettet. Das war ja ein Überraschungssieg. Dass es dann zu dieser Stichwahl kam und dass Sie auch noch das Rennen gemacht haben, obwohl Sie eigentlich damals drittstärkste Partei waren als SPD. Wie hat das Ihr Leben geändert in den letzten Jahren, in den letzten 5,5, 6 Jahren? Schon einschneidend?
Ja, grundlegend. Also ich habe nicht gesagt, hätte nicht gewettet, sondern ich hätte wenig gewettet. Ja? Also man wäre mit der Wette sehr reich geworden, wenn man es denn gemacht hätte. Na klar, das war schon eine einschneidende Veränderung und ich weiß noch, als 2005 die Frage an mich herangetragen wurde, ob ich kandidiere. Da hat man mit ein paar Leuten gesprochen in der SPD und ich war der Einzige, der Ja gesagt hat. Alle anderen wollten nicht.
Und dann kam Birgit Pelk hatte nochmal?
Ja, und nachdem dann klar war, dass man für Dugo nicht wieder kandidiert, gab es nochmal 2 Kandidaten. Und das war alles sehr knapp, auch in den eigenen Reihen. Ich meine, ich habe den Kreisparteitag damals gewonnen mit 31 zu 28 Stimmen bei einer Enthaltung. Das war also quasi Gleichstand. Da war alles nicht unbedingt von auszugehen. Mir war das erste Mal bewusst, eigentlich nach dem ersten Wahlgang, dass ich, wenn jetzt alles einigermaßen normal läuft, kannst du es schaffen. Vorher war das alles eine extrem theoretische Angelegenheit und wer sich mal Fotos anguckt vom Stichwahlabend, 21. Mai 2006, da gibt es kaum Fotos, wo ich herzhaft drauf lache. Weil man beginnt mit einmal zu realisieren, was da gerade auf einen zukommt. Und dass es alles so theoretisch bis dato war und jetzt wird es ganz konkret. Aber ich habe mich reingearbeitet in die Aufgabe und denke mal, habe die letzten Jahre auch nicht so viele Fehler gemacht. Aber es war eine Umstellung. Ne? Ich war bestimmt auch im Landtag vorher nie ein fauler Abgeordneter, um Gottes Willen. Ich habe meine Arbeit gemacht, aber ich weiß, ich bin die ersten Monate eigentlich nie vor Mitternacht aus dem Büro rausgegangen. Es war immer deutlich später, bis man sich so eingearbeitet hat in bestimmte Sachverhalte. Also die Freizeit, die ich seit 2006 habe, das kann ich wirklich wöchentlich an einer Hand abzählen, die Stunden.
Und genau das hat ja was mit Ihnen gemacht. Man muss sich ja natürlich auch ein bisschen Teflon zulegen, weil alle einen ansprechen. Ich stelle mir vor, alle wollen was von Ihnen, weil Sie ja vermeintlich alles regeln können und vom Fahrradweg eben bis zur Straßenlaterne und auch die großen globalen Probleme, alles muss der Repräsentant der Landeshauptstadt dann klären. Wie gehen Sie damit um, dass alle Sie ansprechen, alle was von Ihnen wollen und natürlich alle Begehrlichkeiten haben, weil Sie sind ja der Oberbürgermeister?
Also erstmal muss man mit allen reden. Ich denke schon, dass ich das mache, aber wenn ich draußen durch die Stadt laufe, ich würde jetzt nie einen Bürger stehen lassen, wenn er mich anspricht. Ne? Habe ich nie gemacht, habe mit den Leuten geredet. Man muss auch sagen, dass nicht alles gleich geht. Ja, dass es Dinge gibt, die wünschenswert sind, die ich mir auch wünsche, die aber schlichtweg die nächsten Jahre nicht bezahlbar sind. Und da muss man sagen, das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil auch von Bürgermeistern, OBs, von Landräten. Man hat nicht so dieses Politiker-Image auf der Stirn. Ja, also wenn ich die letzten 6 Jahre von 10 Leuten vielleicht mal in der Öffentlichkeit schräg angemacht wurde, da war es viel. Also die Masse der Leute ist freundlich, bin ich auch freundlich, unterhält man sich kurz, es ist in Ordnung. Also, aber wie gesagt, man muss auch sagen, dass das nicht alles, was man sich wünscht, wirklich gleich funktioniert.
Na, Sie können einfach mal nicht alles klären. Sie brauchen den Stadtrat, Sie brauchen das Geld, Sie brauchen die Dezernenten. War das am Anfang eine harte Erfahrung, dass Sie feststellen mussten, Sie hatten nur noch 2 CDU-Dezernenten im Boot nach der Wahl, das war ja auch so nicht geplant. Die Altlasten, die konnten also nicht frei agieren, personell. War das hart für Sie am Anfang oder ist es noch hart?
Nein, ich sag mal, das will ich nicht mal an Parteien festmachen an der Stelle. Es gibt eben Dezernenten aus mehreren Parteien. Das ist vielleicht auch für die Stadtpolitik gar nicht mal schlecht, wenn es ein bisschen gemischt auf der Ebene ist. Ich habe meine Erfahrung gemacht, also gerade 2006 habe ich meine Erfahrung gemacht, auch bei der Beigeordnetenwahl. Das ist, also wenn man mich jetzt fragen würde, was war aus meiner Sicht das größte Desaster, in Anführungsstrichen, was ich erlebt habe, oder die größte Niederlage, dann war es die. Ja, die liegt mittlerweile über 5 Jahre zurück und ich habe, glaube ich, meine Lehren daraus gezogen und meine Schlüsse gezogen und habe da auch
was sind
gelernt,
das?
An anderen Stellen ein bisschen zu anders zu agieren.
Ne? Was sind das für Schlüsse? Weil das war ja damals aus den eigenen Parteireihen, hat der Schumacher damals Ihnen den Kandidaten vorgesetzt und dann haben die Grünen, der grüne Beigeordnete, der ja geplant war, ist nicht gewählt worden und das war ein Riesendesaster. Was haben Sie daraus gelernt? Jetzt machtpolitisch oder?
Also erstmal gibt es mittlerweile andere Mehrheiten auch im Stadtrat. Ich war damals, war die Situation auch noch so, dass die SPD zweitkleinste Kraft war. Und die zweitkleinste Kraft war noch zerstritten. Das ist allgemein keine gute Voraussetzung, um Abstimmungen zu gewinnen. Das hat sich nun schon ein bisschen geändert, aber man braucht immer auch entsprechend andere Parteien, die mitziehen, entweder komplett oder zum Teil. Und ich denke, das hat funktioniert. Ich habe daraus gelernt, dass ich auch vorher mehr rede. Und versuche mir vorher die Mehrheiten, die ich brauche, auch zu organisieren. Und das hat zumindest nach diesen etwas negativen Ereignis der Beigeordnetenwahl doch sehr gut funktioniert.
Hatten Sie den Anspruch, mit einem großen Besen durch die Stadtverwaltung zu gehen und alles nach Ihren Vorstellungen zu richten? Und dann haben Sie festgestellt, oh, das scheitert an der Realpolitik? Oder wie waren da Ihre Erfahrungen?
Naja, mit einem großen Besen durchzugehen. Ich glaube schon, dass ich einige Dinge auch grundlegend geändert habe. Wenn man sich auch mal die Struktur der Verwaltung anschaut, die ist ja nicht mehr so, wie das 2006 der Fall war. Wir haben 8 Ämter, heute weniger. Und Strukturen ein bisschen gestrafft, Aufgaben gebündelt, Dezernate neu geordnet. Das wird man sich auch anschauen müssen im zweiten Halbjahr, ob das alles so bleiben muss oder ob es da nochmal zu Veränderungen kommen kann. Ja, aber man muss sich bei allen guten Vorsätzen, die man hat und allen Dingen, die man angehen will, muss man sich an Gesetze halten. Und das habe ich getan, aber ich denke mal, also man wird, das ist auch so ein Ding, man wird nicht alles über Nacht ändern können. Strukturen müssen ja auch funktionieren.
Na gut, über Nacht sind jetzt 6 Jahre?
Naja, 6 Jahre bin ich ja relativ weit gekommen, so ist es ja nicht. Ne? Aber ich glaube, es hat keiner erwartet, dass am Morgen des 1. Juli ganz Erfurt auf den Kopf gestellt wird. Das habe ich nicht getan, aber ich glaube schon, dass ich die letzten Jahre klar meine Schwerpunkte gesetzt habe und das hier durchbekommen habe. Und bestimmte Dinge brauchen ihre Zeit.
Wenn Sie das so abhaken würden, wie beim letzten Kommunalwahlkampf, was würden Sie da sagen? Was sind so die Dinge, die Sie abgehakt haben, die Sie durchgebracht haben, wo Sie sagen, da steht Bausewein drauf?
Es gibt schon eine ganze Reihe Sachen. Also einmal in der Verwaltung, die Verwaltungsstrukturreform, die ich angeschoben habe, die weitestgehend abgeschlossen ist, die hätte es ohne mich so nicht gegeben. Dann auch die ganzen Hirschgarten wird es heute nicht geben, ohne mich in Nordbad wird es nicht geben, die Buga wird es nicht geben. Wir haben die letzten Jahre 40 Millionen Euro in Kitas investiert, 30 Millionen Euro in Schulen. Das sind ja klar die Schwerpunkte auch der Verwaltung gewesen, die wir gesetzt haben 2006. Das sind alles Dinge, wo ich mir sicher bin, dass das ohne mich so nicht gekommen wäre.
Sind auch Fehler gemacht worden? Also was die Kalkulation betrifft, ich schaue mir den Wohnungsmarkt an und stelle fest, es ist ganz schwer noch Wohnraum zu finden. War das eine Fehleinschätzung, dass der Zuzug tatsächlich so ansteigt und ist möglicherweise zu viel abgerissen worden?
Nein,
oder in der Städteplanung da nicht richtig geschaut worden, dass es auch noch genügend Wohnraum gibt?
Na gut, ich meine, das Schwierige an Prognosen liegt daran begründet, dass sie in die Zukunft gerichtet sind. Und da muss man deutlich sagen, sagen, dass das Zahlmaterial, was wir hatten, auch was vor meiner Zeit da war, sich nicht im Ansatz mit dem deckte oder sich das nicht anders darauf aufbauen ließ, was wir heute haben. Die Situation ist eine völlig andere. Und ich kann mich noch erinnern, in einer der ersten Dienstberatungen, die ich hatte, da sind die Prognosen vorgestellt worden für Erfurt 2030. Ja, und da, wie gesagt, 180.000 Einwohner, maximal, vielleicht dann nur 165. Und schon damals merkte man 2006, hier stimmt doch was nicht. Schon damals haben wir leicht zugelegt jeden Monat. Und dieses deutliche Wachstum, seitdem kam es ja erst 2010, 2011. Und auch wenn ich dieses Jahr die ersten 2,5 Monate betrachte, wir liegen auch dieses Jahr klar im Plus. Und das ist eigentlich ist Januar, Februar, März immer eher so diese Zeit, wo man tendenziell leicht verliert. Also der große Schub kommt meistens erst im Sommer, wenn die Studenten kommen oder die Auszubildenden kommen. Also das ist eine Entwicklung, die wird weitergehen. Aber man kann auch nur mit den Zahlen arbeiten, die man hat. Ich will nicht sagen, dass man auf der Basis falsche Entscheidungen getroffen hat. Wir hätten einige Entscheidungen eher treffen können, wenn man früher andere Zahlen gehabt hätte. Ich sage nur die ganze Sache Kitas, wo wir, denke ich, im Herbst soweit sein werden, dass wir den Rechtsanspruch ab ein Jahr erfüllen, der übrigens ja erst ab nächstes Jahr August gilt. Also wir sind trotzdem dann ein Dreivierteljahr früher dran. Aber wir haben heute über 300 Kinder mehr, als wir vor einigen Jahren noch erwartet haben. Ne? Die Prognosen liegen da völlig falsch. Man hätte also mit anderen Zahlen früher gegensteuern können. Was die Frage Wohnung angeht, das ist eine schwere Frage. Ich meine, als ich kam, war der Masterplan, auch gerade der Rückbau, schon naja, zum größeren Teil abgeschlossen. Einige Rückbauten erfolgten dann noch, die Fortschreibung der Masterpläne. Ich denke, es war zumindest in großen Teilen auch wichtig, damit die Neubaugebiete aufzuwerten. Und schauen Sie sich heute mal an, wir haben dann relativ hohen Sanierungsstand, fast alles gemacht, die Infrastruktur ist perfekt, alles vorhanden, von Einkaufsmöglichkeiten über Apotheken, Drogerien, Straßenbahnanschluss. Wir haben ja auch in der Stadt noch durchaus Leerstände. Wir haben noch 8.000 Wohnungen, die leer stehen in unsanierten Häusern. Und jetzt müssen wir einfach daran gehen, gemeinsam mit den privaten Eigentümern, dass es da zu einem Entwicklungsschub kommt. Also es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass jetzt auch Private sagen, es lohnt sich zu investieren. Ich kriege die Wohnungen auf jeden Fall danach vermietet. Und es gibt auch Gespräche, dass es hier und da zu Neubauten kommt. Und dann werden wir, denke ich, das ein oder andere Problem da auch ein bisschen lösen.
Gibt es da schon Pläne, an welchen Orten neu gebaut werden könnte?
Ja gut, wir haben ja viele B-Plan-Gebiete, wo eigentlich schon immer geschosswohnungsbau möglich war. Das darf man auch nicht verkennen. Also es war fast bei jedem Bebauungsplangebiet so, dass das immer ein Teilbereich für Geschosswohnungsbau vorgesehen war. Bloß wir haben dann die B-Pläne im Nachhinein geändert, weil es keiner machen wollte. Und das
jetzt lohnt sich wieder.
Wir kommen in einen Bereich hinein, wo sich's lohnt. Ja. Und wo wir natürlich über die Kovo auch einen gewissen Einfluss haben. Bei den anderen Firmen hat das Appellcharakter. Aber ich denke schon, dass es da auch in den nächsten Jahren zu einer bestimmten Entspannung kommen wird.
Menschen, die Bausewein schlecht finden und die gibt es natürlich auch. Wie gehen Sie, Herr Bausewein, mit Leuten um, die sagen, Mensch, also der Typ, der hat unser Topf- und Söhne-Gelände, unser Jugendzentrum zerstört, der hat das Alkoholverbot eingeführt in Erfurt und überhaupt ist der für einen SPD-Mensch ganz schön konservativ. Streiten Sie sich mit Menschen, die Ihnen nicht wohlgesonnen sind oder sagen Sie, nö, das geht gar nicht?
Streiten. Also nicht alle Menschen können eine Meinung haben, das ist auch gut so. Ja. Es wäre schlimm, wenn wir alle so völlig konform wären. Und man muss sich auch mit den Menschen auseinandersetzen, nicht gleich streiten. Also ich streite mich jetzt nicht unglaublich gerne, es kommt gelegentlich vor und es gibt auch ganz wenig Menschen, die mich mal laut erlebt haben. Auch das kommt sehr selten vor, ja. Aber es kommt halt manchmal vor.
Klar. Aber Streit ist das Wesen der Politik.
Es gibt verschiedene Positionen. Der Versöhnung ist ein schönes Beispiel. Ich meine, da muss man zum hundertsten Mal sagen, die Räumung ist de facto erfolgt durch den privaten Eigentümer, der bauen wollte auf dem Gelände, wo er Baurecht hatte, ja, und nicht durch die Stadt. Denke aber auch, dass wir jetzt in puncto Gedenkorthofer sehen, auch was, ne, was es unter Garantie, wenn es andere politische Entwicklungen gegeben hätte, nicht geben würde. Wie lange ist das Thema Topf und Söhne in der Stadt Erfurt totgeschwiegen worden? Auch von der Stadtverwaltung her. Ich glaube, mittlerweile haben wir dort sogar Konsens hergestellt über alle Parteien hinweg im Stadtrat, dass man sagt, das ist wichtig, dass wir diesen Gedenkort geschaffen haben. Alkoholverbot, ja. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob man das so links und rechts einteilen kann. Ich sehe mich nach wie vor in der SPD bei nicht wenigen Themen eher als Linker. Es gibt aber durchaus Themen, wo ich dann auch nicht unbedingt der ganz Linke bin. Vielleicht kann man so eine pauschale Einteilung nach links und rechts gar nicht machen.
Auf kommunalpolitischer Ebene ist das sicher schwierig, auf Landesebene schon. Da sind Sie ja, gehören Sie ja eher nicht dem Matschi-Flügel an. Sind Sie da eher ein Machnik-Unterstützer? Weil darauf scheint es ja am Ende hinauszulaufen, dass Sie vielleicht in 6 Jahren, wenn Sie nochmal eine Runde OB machen, dann im Land eine größere Rolle spielen und dann mit Herrn Machnik an einem Strang ziehen. Denn diese Frontenbildung, Machnik, Matschi, die ist ja ganz offensichtlich, oder?
Ja, die SPD neigt immer dazu, bestimmte Diskussionen sehr breit und sehr öffentlich zu führen. Und wenn es dann noch um Personen geht, macht es besonders große Freude. Das ist aber, ich denke, generell ein Problem von eher linksgerichteten Parteien. Das ist bei den Linken und bei den Grünen nicht viel anders. Die Konservativen, die führen das hinter verschlossenen Türen. Wir machen das, zelebrieren das in der Öffentlichkeit. Nein, ich hab kein Interesse, ins Land zu gehen, sage ich auch ganz deutlich. Ich meine, es wird mir immer unterstellt, dass ich darauf spekuliere. Ich bin in Berlin Erfurt, ich will es bleiben. Ich will es bleiben bis vor 18 und dann schauen wir weiter. Es gibt noch vieles zu tun und ich möchte auch, dass noch mehr von den Dingen, die ich angeschoben habe, dass ich die Erfolge noch sehe. Also ich sag's mal so, eine Bundesgartenschau 2021 noch als OB dieser Stadt zu eröffnen, das wäre schon eine Sache, die mich reizen würde.
Aber trotzdem ist es ja bei vielen Landes- und Bundespolitikern so gewesen, dass sie Oberbürgermeister waren, dann haben sie im Land Karriere gemacht und dann sind sie in den Bund gegangen, also nicht zur Armee, sondern da nach Berlin gegangen. Wären das Sachen, die Sie interessieren würden? Denn Sie haben ja schon mal Landespolitik gemacht.
Ach, grundsätzlich interessieren mich viele Dinge, ja, aber ich... Diese Aufgabe, die ich jetzt habe, die erfüllt mich voll und ganz. Und es gibt auch andere Beispiele. Ja, Herbert Schmalstieg war über 30 Jahre OB in Hannover. Also das werde ich nicht schaffen. Ja, und das will ich auch nicht. Also das wünsche ich mir auch für mich selbst nicht. Weil im Endeffekt muss man auch mal im Leben irgendwann was anderes machen. Aber auf jeden Fall bis 2018, ich denke mal, dann schauen wir weiter. Vorher beabsichtige ich nicht, irgendwelche anderen Dinge zu machen.
Irgendwas anderes zu machen. Also Sie könnten ja im Grunde Ihr Familienvater-Dasein ausleben. Das könnten Sie tun. Sie haben mittlerweile 3 Kinder. Mhm. Also in Ihrer Amtszeit ist nochmal
ein Sohn geboren.
Jetzt habe ich das Alter schon wieder vergessen. Ich hatte es mal drauf. Aber ja,
die Große wird jetzt 13 im Juli. Ha? 13. Die Kleine ist 10 und der Junge wird im Juni 3.
Ach, schon 3. Uje. 73 sind Sie geboren in Erfurt, sind also eine Puffbohne, sind an die 7. POS, also jetzt Johannes Gutenberg, gegangen und dann haben Sie Elektroinstallateur gelernt. Das war klassisch zu DDR-Zeiten Berufsausbildung, Elektromonteur oder Installateur?
Installateur.
Also Sie haben Leitungen verlegt und...
Ich war sogar im Wesentlichen in Wohnungen. Ich war damals bei der kommunalen Wohnungsverwaltung, also heutige Kurvo, die hatten ja Betriebshandwerker. Und ich habe das Installieren von Leitungen im Wesentlichen in Wohnungen erlernt.
Also richtig aufstemmen mit Hammer und Meißel
Zur Zeit gab es auch keine Fräsen. Da ist man wirklich also wenn es Unterputzinstallation war, ist man selber losgezogen mit einem Hammer und hat da den Putz aufgehauen. Und ist manchmal interessant. Ich treffe manchmal Leute, wo ich die Wohnung vor 20 Jahren installiert habe. Ist schön, ja. Wenn sie
und der Strom fließt noch.
Ja, es gab keine Beschwerden.
Und richtig mit Zugipsen und
Nee, das haben dann die Mauer gemacht. Die mir dann erspart. Ich glaube, da wäre ich dann nicht so schnell gewesen. Aber ich habe im Wesentlichen, also wenn aufgestellt wurde, war man als Elektriker, als Auszubildender dafür zuständig, als Lehrling. Ne? Klar, es gibt bestimmte Tätigkeiten, die hat dann der Geselle auch nicht unbedingt machen wollen. Dafür gibt es ja Lehrlinge. Und dann habe ich dazu gelernt. Und ursprünglich war die Lehre 2,5 Jahre. Das war ja für DDR-Zeiten eine relativ lange Lehre. Normalerweise war es im Regelfall 2, aber Installateur war 2,5. Und ich habe am 1.9.89 angefangen und nachdem ein Jahr rum war, dachte ich, wunderbar, du hast ein Jahr geschafft, noch 1,5 Jahre. Da wurde uns am ersten Tag des zweiten Lehrjahres verkündet, dass man jetzt auf westliches Niveau angepasst wird. Und deswegen sind es 3,5 Jahre.
Dreieinhalb.
Und ich war nach einem Jahr wieder dort, wo ich gewissermaßen schon mal am Anfang war.
Könnten Sie jetzt noch eine Wechselschaltung installieren? Ja. Würde das klappen?
Ich denke, wenn ich jetzt irgendwelche Leitungen verlegen müsste, auch mit Schellen und so weiter, dass die Geschwindigkeit werde ich nicht mehr drauf haben. Ne?
Aber in dem Haus, machen Sie noch was so handwerklich noch?
Als wir dort noch lebten und bevor ich OB war, habe ich das selbst installiert, ja. Aber ich habe wie mehrere Jahre das nicht mehr gemacht, aber ich könnte es noch.
Also handwerklich kommen Sie nicht mehr dazu, aber könnten noch?
Ja, immer weiß ja nie, was kommt im Leben, ne?
Also das könnten Sie tun, Elektroinstallateur, könnten eine Firma aufmachen. Sie
kann ich nicht, ich bin kein Meister. Elektro ist ja noch so ein Gebiet, wo man einen Meisterbrief braucht, zum Glück, ja, ist wichtig.
Aber als Sicherheitsrelevant.
Als Geselle, der Gesellenbrief hängt zu Hause in meinem Büro an der Wand.
Das wäre möglich, aber Sie könnten natürlich auch sozusagen in die Sozialarbeit reingehen, denn Sie sind Diplom-Sozialpädagoge und Sie haben Diplom-Sozialpädagoge gelernt, Sozialarbeiter an der FH. Was hat Sie dann getrieben als Elektriker? Dann hätten wir da in der Richtung weiterarbeiten, plötzlich in diese Richtung umzuschwenken. Wie kam das?
Ich meine, die Ansätze hatte ich schon so in den 80ern oder was, halt eine völlig andere Welt damals. Es ging schon los, dass die Abiturquoten ja nicht allzu hoch waren. Ich habe sehr guten Schulabschluss gemacht in der 10. Klasse, aber mir stellte sich irgendwie nie die Frage, Abitur zu machen. Ich habe dann erstmal zu Beginn der Lehre wollte ich eigentlich anfangen mit Abendschule, Abitur, Volkshochschule. Das hätte man damals machen können, zu DDR-Zeiten, ab dem zweiten Lehrjahr parallel. Und dann kam die Wende, alles kam anders und ich habe anschließend an die Berufsausbildung ein Jahr Fachoberschule gemacht. Hatte damit die Zugangsberechtigung für Fachhochschulen. Dann kam der Zivildienst beim ASB als Behindertenfahrer und irgendwie hat sich dann so abgezeichnet.
Ach, der Zivildienst war dann so der Auslöser zu sagen, ich mache in dem sozialen Bereich was?
Ach, eigentlich auch schon vorher. Das hat aber vielleicht der ganzen Sache nochmal so, das hat es nur bestätigt.
Hat die Sozialarbeit Sie zur SPD getrieben oder war es eher sozusagen der sozialdemokratische Ansatz, der Sie dann in die Richtung getrieben hat oder wie kam das?
Ich war immer politisch interessiert, auch schon zu DDR-Zeiten. Ich hätte schon Mitte der 80er Jahre, da war ich 12, 13, da hätte ich schon sämtliche Mitglieder der Bundesregierung aufzählen können, aber man hätte mich nicht fragen dürfen nach Mitgliedern der DDR-Regierung. Da hätte ich nach 3, 4 die Flügel gestreckt. Und für mich war aber auch klar, dass ich wahrscheinlich in der DDR niemals in eine Partei gegangen wäre. Und dann kam die Wende und dann hat sich es halt ergeben und das war, also ich kann mich erinnern, ich bin seit Januar 90, war ich das erste Mal auf einer SPD-Veranstaltung, die fanden damals wöchentlich statt. Ja. Heute unvorstellbar, dass Ortsvereinssitzungen wöchentlich sind, heute ist das monatlich und der Raum platzte aus allen Nähten und ich war 8, 9 Mal da und bin erst im März eingetreten, weil irgendwie war ich auch als gelernter Ossi so gepolt, dass man sagt, naja, Partei, das hat man sich nicht so leicht gemacht. Und dann kam eins zum anderen.
Ja, aber wie kam es gerade zur SPD? Das sind ja manchmal Freundeskreise, ein Kumpel, eine Freundin, die gesagt hat, kommt doch da mit hin. Was war der Auslöser? Hat sie jemand mitgeschleppt? Oder?
Eine Mischung aus allen. Zum einen hat mich immer Willy Brandt sehr beeindruckt. Also auch schon in ganz jungen Jahren. Also das ist halt untypisch vielleicht, dass man mit 15, 16 Jahren da schon so interessiert ist. Ich war es damals. Das fand ich beeindruckend, was dieser Mann geleistet hat und dass er eigentlich derjenige war, der diesen Ländern wieder Ansehen verschafft hat auf der Welt. Damals nur den Westen des Landes, aber das war im Wesentlichen Willy Brandt. Und dann kam noch hinzu, dass das der Schwiegersohn der besten Freundin meiner Mutter.
Der Schwiegersohn der besten Freundin ihrer Mutter.
Ja, genau. Der ist im Dezember 89 in die SPD eingetreten. Von der Familienfeier haben wir uns getroffen.
Wer ist das?
Normal, ich kenne ihn, aber den Namen sagen wird das nicht viel bringen. Und er hat mich damals mitgenommen im Januar, damals immer noch halten und dann ist es halt passiert.
Ja, also das war dann so der erste Bezug. Das hätte natürlich auch genauso gut, also Herr Panse ist ja ein bisschen älter so, aber da hat er auch so in der Zeit, da ist er in die Junge Union eingetreten. Hätte es auch die CDU sein können oder hätte es auch sozusagen die Bündnis 90 die Grünen sein können oder ein neues Forum? Oder war das ganz schon immer klar, es muss die SPD sein?
Also CDU hätte es nicht sein können. Die hätte es definitiv nicht sein können. Es ist ja auch heute nicht so, dass ich alles toll finde, was die SPD macht. Ja, also das wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Es gab genügend Entscheidungen der letzten Jahre und auch aktuelle, die mich nicht unbedingt zu großen Begeisterungsstürmen verleiten. Aber darum geht's nicht. Also wer eine Partei haben will, wo alles passt zu 100%, der muss sich selber eine gründen. Ja, sowas gibt's einfach nicht. Aber es muss so sein, dass die meisten Schnittstellen passen. Und das passt bei der SPD. Grüne, die Frage hat sich damals nicht so gestellt mit Forum. Also als ich im Januar das erste Mal auf eine Veranstaltung gelaufen bin, da hat das neue Forum kurioserweise schon nicht mehr die Rolle gespielt, die es nach 2 Monaten eher spielte. Damals war, also hätte es im Januar Wahlen gegeben, 90. Ich glaube, die SPD hätte sie gewonnen mit 60%. Das war irgendwie auch so, es passte auch so in diese Zeit, in diese Phase hinein. Aber das passt schon. Also mir war schon immer klar, eher eine linksgerichtete Partei. Und die Schnittstellen mit der SPD sind eindeutig die meisten und die größten.
Ich frage auch Andreas Bausewein natürlich als Kandidaten, ob er das Gefühl hat, dass wirklich schon Wahlkampf läuft, denn so viel ist ja nicht los. Ich habe das Gefühl, es läuft ein bisschen auch von den Mitkonkurrenten, Mitbewerbern alles so auf Sparflamme. Also eine richtig harte Kampagne gibt es nicht, auch nicht von Ihrer Seite, oder?
Ich muss ja auch keine harte Kampagne führen, das will ich ja auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe, ist der erste Wahlkampf, den ich führe als Amtsinhaber. Das war auch für mich vor 6 Jahren ein bisschen was anderes noch. Ich, wissen Sie, wir haben ja diese 8-Wochen-Frist der Plakatierung in Erfurt und SPD hängt immer 8 Wochen vorher raus. Und ich weiß, dass vor 6 Jahren, 8 Wochen vorher, der Kampf um die meisten Masten entbrannte. Und ich war schon überrascht, dass ich über 2 Wochen alleine gehangen habe. Das hätte ich so nicht erwartet. Ich dachte, jetzt kommen alle raus. Auch gerade die, die vielleicht noch ein bisschen was für ihre Bekanntheit tun müssen, ist nicht passiert. Ich kenne auch die Strategie der anderen nicht, keine Ahnung, aber ich von mir an meiner Seite her werde keinen harten Wahlkampf führen. Ich werde, das ist, die Leute wissen, was ich gemacht habe die nächsten 6 Jahre, da werde ich auch noch ein bisschen was darstellen in den nächsten Wochen.
Aber das ist ja so, das hat ja auch Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung. Also wenn es keine Themen gibt, die polarisieren, wenn es keine Aufreger gibt, wenn es nicht wirklich Debatten, die sagen, sie mögen den Streit nicht so, aber Streit ist ja der Wesen der Politik, konstruktiver Streit, dass man sich Positionen auseinandersetzt. Wenn das in der Öffentlichkeit nicht rauskommt, dann haben doch die Leute gar keine Motivation zur Wahl zu gehen. Ist das nicht auch eine Gefahr für alle, dass dann die Wahlbeteiligung niedrig ist und damit ja die Akzeptanz auch nicht so hoch ist?
Ja, ich hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung, aber was soll ich mich jetzt zwangshaft mit den Mitbewerbern streiten? Heißt nicht, dass ich mich nicht gerne streite, aber die anderen müssen doch Themen setzen, schwerpunktmäßig. Ich habe meine Themen die letzten 6 Jahre besetzt, ich habe gesagt, was ich haben will und ich denke, jetzt müssen die Herausforderer auch sagen, was sie machen wollen und ich will da auch keinen Wahlkampftipps geben, also jeder muss doch selber wissen, wie seine Kampagne aussieht. Das wird auch schon noch hochfahren den nächsten Tagen. Ich denke jetzt mal, am Wochenende werden es dann 4 Wochen noch sein bis zur Wahl. Es gibt ja Ankündigungen, wer alles Plakate raushängen will. Das wird man schon noch merken in der Stadt, dass Wahlkampf ist. Das merkt man jetzt schon und dann schauen wir mal, was am 22.04. passiert. Ich hoffe nur, da gebe ich Ihnen recht, ich hoffe nur, dass wir eine höhere Wahlbeteiligung bekommen, als das 2006 der Fall war. Weil, also erstmal gibt es 7 Kandidaten. Ja, da ist eigentlich für jeden irgendwas dabei. Also wer dann sagt, ich kann mich zwischen keinen entscheiden, dann weiß ich auch nicht, wer da noch kandidieren muss. Und dann denke ich, dass die kommunale Ebene eigentlich das ist, wo der Bürger am ehesten das Merkwasser entscheidet, ja, wo die Auswirkungen am direktesten sind. Und deswegen hoffe ich, dass wir über den 37% liegen, die wir 2006 im ersten Wahlgang hatten.
Bringe ich mal ein paar Themen in die Debatte ein. Sergej Lochthofen habe ich ja gerade gesprochen. Er sagt, Mensch, Erfurt müsste ein bisschen grüner werden, gerade in der Innenstadt. Da wird eher abgeholzt, als das Grün dazukommt. Ist das zu erwarten, dass die Innenstadt grüner wird, auch im Hinblick auf die Buga 2021? Das ist das, was er vermisst zum Beispiel?
Also Erfurt wird grüner. Das Kuriose ist ja, dass die Zahl der städtischen Bäume nimmt Jahr für Jahr zu. Es ist nicht so, dass es weniger werden, sondern mehr, weil ja auch für alles, was gegebenenfalls gefällt werden muss, entsprechend nachgepflanzt werden muss. Im Regelfall eben nicht nur ein Baum, sondern mehrere. Wenn man allein mal schaut, was wir die letzten Jahre für Parkanlagen eingeweiht haben, ja, Hirschgarten, dann das ehemalige Espachbad erst letztes Jahr. Wir legen auch im Bereich des öffentlichen Grüns deutlich zu. Ich meine, klar, es gibt bestimmte Dinge, die fallen ins Auge, ja, der westliche Anger. Ne, aber auch da wird wieder gepflanzt, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Da muss es halt nur gefällt werden, jetzt wegen der erheblichen Baumaßnahmen, die dort vollzogen werden. Aber auch dort wird es wieder grün. Aber insgesamt kann man sagen, dass das öffentliche Grün in Erfurt mehr wird. Also sowohl was die Fläche angeht, als auch was die Anzahl der Bäume angeht.
Zur Fahrradsituation, da gibt es ja immer wieder die einen sagen, Mensch, die Fahrradfahrer, die fahren überall lang und das geht doch nicht so. Und aber die Fahrrad fahren, sagen, die Fahrradsituation in Erfurt muss sich verbessern. Sagt auch Herr Lochthofen, das sind so die 2 Wünsche, die er hat, dass Erfurt eine Fahrradstadt wird. Es sind zwar einige Fahrradwege gebaut worden, aber muss da nicht mal einen massiven Ruck geben, dass sich die Situation der Fahrradfahren verbessert?
Na gut, wir werden noch weiter bauen, wir müssen schauen, wo es vielleicht noch ein bisschen schneller geht, auch in Zukunft. Aber die großen Probleme, die wir haben, die brauchen immer ihre Zeit. Ich sage das ganze Beispiel Nordhäuser Straße, das ist aus meiner Sicht in der Innenstadt fast der wichtigste Radweg. Ja, wir brauchen eine direkte Anbindung der Universität an die Kernstadt. Da sind wir ja dran. Ja, da wird es in den nächsten Jahren, in den 2, 3 Jahren auch losgehen. Aber da muss eben der ganze Straßenraum neu geordnet werden. Separater Radweg durch die Vorgärten durch, da ist uns damit nicht geholfen. Wir machen gleich alles. Und wir werden auch jetzt mal schauen müssen, wie wir vor allem auch bestimmte Lücken noch schneller schließen können. Ich glaube, das ist auch so ein Problem, was schon den einen oder anderen Mitbürger ärgert, dass es im Radwegenetz mittendrin mal irgendwelche Lücken gibt, wo man nicht richtig weiß, warum es die eigentlich gibt. Das werden die Kernaufgaben sein der nächsten Jahre.
Aber generell kann man da nicht verkehrsregelungstechnisch auch was machen, dass man noch was freigibt? Ich merke immer wieder, dass die Autofahrer einen wirklich ignorieren und einen schneiden und fast umfahren. Und dabei ist es ja für die Luftreinhaltung, für die Umwelt und für die Verkehrsdichte doch gut. Müsste man doch den Fahrradverkehr eigentlich fördern?
Das machen wir ja auch schon. Wir haben fast, das darf man da auch mal nicht verkennen. Wir haben mittlerweile fast 200 Kilometer Radwege in der Stadt. Bei allem, was noch fehlt. Aber wir hatten zur Wende 5 Kilometer. Und jetzt sind es fast 200. Und da muss man auch mal, da gebe ich natürlich auch recht, immer über andere Varianten nachdenken. Also muss es immer ein separater, neu gebauter Radweg sein? Oder geht es nicht auch hier und da mal, dass wir vielleicht die Straße ein bisschen einengen und gut, wie das im Bereich Lübberstraße passiert ist, gut sichtbar so einen Radweg abtrennen, indem man einfach den Asphalt eine andere Farbe gibt. Da müssen wir darüber reden, ob das geht. Wir sind da schon gehörig vorangekommen, aber ich gebe ganz offen zu, wir haben dort noch Nachholbedarf und der Radverkehr nimmt ja auch zu. Also wer sich allein mal anschaut, welchen Erfolg das Rathaus hatte. Ich kann mich an die Debatten noch lebhaft erinnern, die wir geführt haben im Stadtrat 2006, als es darum ging, dieses Rathaus zu bauen am
also Bahnhof. Also nicht das Vollgas-Rathaus, sondern das andere,
wo die Räder stehen am Bahnhof. Was da für Debatten gab über die Größe und wie viele Boxen da entstehen müssen und so weiter und so fort. Und jetzt stellen wir eben fest, dass Platz völlig aus allen Nähten, wir müssen anbauen, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und da muss Politik entsprechend auch reagieren. Wir werden zweifelsohne auch in den nächsten Jahren da an der Stelle die Schlagfrequenz noch ein bisschen erhöhen müssen.
Mhm. Die Schlagfrequenz erhöhen, das ist ja die Frage, wie Erfurt 2020 aussieht, stadtentwicklungstechnisch. Kann man ja zumindest als Oberbürgermeister mit den Dezernenten zusammen eine Planung machen. Wie stellen Sie sich Erfurt vor in einigen Jahren? Was sind so die Schwerpunkte? Wie Sie sagen, wollen wir mehr junge Leute nach Erfurt holen? Für wen soll diese Stadt lebenswert werden? Welchen Charakter soll diese Stadt haben?
Die Stadt soll für alle lebenswert sein, die hier leben. Also ich warne doch davor, dass wir uns auf bestimmte Personengruppen begrenzen.
Aber es könnte ja ein Schwerpunkt sein, wenn wir sagen, also die Alten, die werden jetzt nicht weggehen, aber die Jungen, die gehen schon weg.
Nee, gehen sie eben nicht weg. Das ist auch wir machen alle ein paar Jahre mal eine Befragung. Also nee, gar gibt's welche, die gehen weg. Ne? Das ist immer so, aber da kann es wirtschaftlich noch so gut aussehen. Es wird immer Menschen geben, die sagen, ich versuche mein Glück woanders. Wir machen alle paar Jahre eine Befragung, eine Zuzugs- und Wegzugsbefragung. Das erste Mal haben wir jetzt vor 3 Wochen Zahlen auf den Tisch bekommen, wonach mehr Menschen der Arbeit wegen nach Erfurt gezogen sind, im Vergleich zu denen, die der Arbeit wegen weggezogen sind. 22 Jahre nach der Wende oder über 22 Jahre nach der Wende ist die Zahl derer, die der Arbeit wegen hergezogen sind, größer. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt nicht, dass wir auf der Insel der Glückseligen leben, Gottes Willen. Wir haben noch viel zu tun. Aber gerade im Bereich Arbeitsmarkt hat sich die letzten Jahre grundlegend getan. Schauen Sie, wir haben heute in der Stadt 4.000 Arbeitsplätze mehr im Vergleich zum Jahr 2006. 6.000 neu geschaffen die letzten 6 Jahre und 4.000 mehr im Vergleich zum Jahr 2006. Wir hatten mal eine Arbeitslosenquote von weit über 20% im Jahr 2005. Wir liegen jetzt bei um die 10, lagen schon im Dezember bei 9%. Das ist alles noch zu viel, ne? Aber die Richtung stimmt. Und das müssen wir einfach fortsetzen in den nächsten Jahren. Und was Zuwanderung angeht, übrigens die Masse, sind junge Leute, die hier ziehen. 70% der Menschen, die nach Erfurt ziehen, sind unter 34. Das sind auch die Kinder haben oder Kinder bekommen. Diese mittleren Jahrgänge, da ist es dann ein bisschen dünner, was den Zuzug angeht. Und dann auch wieder die älteren Semester. Zum Teil Menschen, die sich vor 15, 20 Jahren ein Haus gebaut haben, draußen auf dem Land. Und jetzt gibt's eben keinen Arzt mehr, keine Apotheke mehr, keine Drogerie mehr, keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Spritpreise steigen auch ständig und ziehen zurück in die Stadt. Und wir müssen für alle Menschen attraktiv werden. Die Stadt ist unglaublich lebenswert. Also Dinge, die man jeden Tag sieht, die betrachtet man irgendwann als völlig normal. Ich glaube, wenn man mal alle paar Monate mal andere Städte in diesem Land sieht, wird man feststellen, es gibt kaum eine Stadt, einfach kaum eine Großstadt Deutschlands, die diese Lebensqualität bietet, wie es Erfurt tut. Das ist eine der schönsten Städte und auch eine der lebendigsten Städte. Wie viele Städte gibt es, auch Großstädte? Da dürfen Sie Samstagabend oder Freitagabend nicht durch die Innenstadt durchlaufen, weil da ist alles zu, sind die Bordsteine hochgeklappt. Das ist bei uns nicht so, die Stadt lebt. Und wir müssen attraktiv bleiben und vielleicht noch attraktiver werden für alle Altersgruppen.
Wo könnte es attraktiver werden? Also das ist ja, muss trotzdem sagen, Erfurt ist ja auch eine Autostadt. Also da gibt es ja die Vorschläge der Konkurrenz, der Linkspartei, die sagen, wir brauchen einen fahrscheinlosen ÖPNV. Das ist alles wunderbar. Aber wir müssen die immer noch alleine durch die Stadt tuckeln, dazu bringen, den hervorragend ausgebauten ÖPNV also auch zu nutzen und das sozusagen so umzulegen, dass es eine Pauschalabgabe gibt und dass alle kostenfrei ÖPNV fahren können. Sind das Vorschläge, mit denen Sie sich anfreunden könnten?
Ach, ich kann mich mit allen anfreunden, was ein ÖPNV stärkt, aber zum Schluss muss es sich auch rechnen. Wir dürfen nicht verkennen, dass der ÖPNV mit fast 8 Millionen Euro im Jahr bezuschusst wird durch die Stadtwerke. Also jeder Erfurter, der seinen Strom bei den Stadtwerken kauft und sein Gas und seine Fernwärme, der zahlt damit auch die EGA, die Bäder und die Straßenbahn. Und das ist der erste Punkt. Also diese das darf auch nicht mehr werden. Also die knapp 8 Millionen, das können wir stemmen. 15 Millionen können wir nicht stemmen. Das ist der erste Punkt. Dann sind wir im Verkehrsverbund Mittelthüringen drin. Das heißt, Tarife können nur einheitlich erhoben werden, gesenkt werden oder erhöht werden. Das muss jeweils zum Teil durch die Stadträte, durch den Kreistage, zum Teil können es auch die Verwaltung entscheiden, je nachdem, wie es wo geregelt ist. Also wir sind da nicht völlig losgelöst und können da nicht völlig losgelöst agieren. Und das muss man auch bei solchen Forderungen immer mit ein bisschen auf dem Schirm haben. Der ÖPNV in Erfurt ist hervorragend ausgebaut. Also ich glaube, das ist auch fast ein Alleinstellungsmerkmal dieser Stadt. Also gerade für den Bereich der Kernstadt, dort überall, wo die Straßenbahn hinfährt, bleibt da kaum ein Wunsch offen. Und allein durch den ÖPNV in Erfurt werden so viele Autos von den Straßen weggehalten, wenn die alle in die Erfurter Innenstadt reinfahren würden. Wäre die Autobahn von Erfurt nach Jena hin und zurück auf allen drei Spuren voll. Das muss man sich mal vorstellen, was das für diese Straßenbahn, die Busse uns hier wirklich auch an Individuellverkehr aus der Stadt raushalten. Wir versuchen als Verwaltung jetzt, dass wir die unmittelbare Altstadt noch mehr abriegeln für den Autoverkehr.
Also das ist auf jeden Fall Ihr Plan?
Klare Ziele, dass wir wirklich die letzten Schleichwege durch die Innenstadt schließen, dass wir versuchen, natürlich dann auch Parkmöglichkeiten zu schaffen am Ring. Geht nicht anders. Die Leute sind mit dem Auto nochmal unterwegs und sie müssen die Autos abstellen können, aber dass wir versuchen, die in schrittweise jetzt, auch wenn die neuen Rathausbrücken kommen, soll das Parken auf den neuen Rathausbrücken untersagt werden. Wir versuchen wirklich schrittweise den Individualverkehr aus der Innenstadt rauszuhalten. Mhm. Und ansonsten werben für die Attraktivität dieses ÖPNV, dieses Straßenbahnnetzes, dieser EFAG, das ist die Zahlen sprechen ja eine eindeutige Sprache. Die Leute fahren Straßenbahn und sie sind ja auch schneller. Ja? Also wenn sie versuchen mal vom Moskauer Platz oder irgendwo mit einem Auto auf den Fischmarkt zu fahren, da sind sie mit der Straßenbahn wirklich deutlich schneller. Wir haben da klare Vorrangregelungen. Und das ist eine gute Entscheidung gewesen, das damals so zu machen.
Jetzt haben wir schon fast wieder eine Stunde verplaudert. Wir wollen aber nochmal abschließend zusammenfassen. Was würden Sie in einer neuen Amtszeit die nächsten 6 Jahre machen, wenn Sie am 22. April oder dann am 6. Mai wird es wahrscheinlich dann eine Stichwahl geben, wenn Sie wieder Oberbürgermeister werden sollten? Was machen Sie in den nächsten 6 Jahren? Was erwartet die Erfurterinnen und Erfurter an Kommunalpolitik? Was werden Ihre Schwerpunkte für die nächsten 6 Jahre sein, wenn Sie es wieder schaffen?
Ich will das erstmal das fortsetzen, was ich angefangen habe. Weil viele Dinge sind einfach noch nicht abgeschlossen. Die ganze Frage Schuldenabbau zum Beispiel. Vieles erreicht, 80 Millionen Euro weg, ein Drittel der Schulden weg, aber wir haben auch noch 150 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Da will ich schon, dass es 2018 noch etliche Millionen weniger sind. Ich will die Kindergartensanierung abschließen und die Schulsanierung abschließen. Wir hatten 2006 einen Sanierungsstand in Kindertagesstätten, der war nicht null, aber doch ziemlich nah dran. Und wir haben jetzt so eine Quote von um die 80%, die wir geschafft haben. Das muss 2014 erledigt sein. Alle Kitas saniert. Schulen bis 2018 saniert, das ist das große Ziel. Ich will, dass Erfurt sich auch wirtschaftlich weiterentwickelt, dass wir wirklich 2018 eine Arbeitslosenquote haben, die so auf dem Niveau so einer prosperierenden westdeutschen Großstadt liegt. 5-6%, das ist immer noch zu viel. Aber wenn man bedenkt, wo wir herkommen, wäre das ein riesengroßer Erfolg. Und ich hoffe, und da muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, da kann Kommunalpolitik wenig machen. Dass in Erfurt ähnlich wie in anderen Regionen Ostdeutschlands endlich mal Löhne gezahlt werden, die gezahlt werden müssen. Weil das ist nach wie vor eines unserer Kernprobleme. Also ich bin ein großer Anhänger des Mindestlohns, den können wir aber nicht in Erfurt beschließen. Ja? Der muss in Berlin beschlossen werden. Jemand, der arbeitet, der muss von dem Geld auch leben können. Und es kann nicht sein, dass wir von diesen 14.500 Bedarfsgemeinschaften, die wir haben, dass dann Drittel der Leute arbeiten und nebenher noch aufstocken müssen. Das ist nicht in Ordnung und da kann man auch nur appellieren und hoffen, dass die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auch dazu führt, dass sich auf Seiten des Lohnniveaus was tut. Übrigens, wir hätten auch als Kommune was von. Wir haben im Vergleich zu einer ähnlich großen westdeutschen Großstadt eine Steuerkraft von 65-70%. In dem Augenblick, wo Menschen mehr Geld im Portemonnaie haben oder mehr Geld verdienen, zahlen sie auch mehr Steuern. Ja, und da wird auch bei uns wieder was hängen bleiben und das Geld können wir auch dann sinnvoll wieder einsetzen. Und das ganz große Ziel, sage ich ganz offen, das ist die Bundesgartenschau 2021. Da werden wir jetzt, verhandeln wir jetzt die Verträge und dann gehen wir in die Feinplanung und das ist aus meiner Sicht einer der größten Chancen, die diese Stadt Erfurt die letzten Jahrzehnte hatte. Das ist ein Segen, dass wir einen Zuschlag bekommen haben und ein Segen auch, weil wir an Fördermitteln bekommen werden, um die EGA denkmalgerecht zu sanieren, um den Petersberg, das Plateau entsprechend nachhaltig instand zu setzen und den Norden der Stadt entsprechend mitzunehmen. Das wird auch eine Kernaufgabe mit sein für die nächsten 6 Jahre, das zu gestalten. Und dann wird man ja zum Ende dieser Wahlperiode 2018 schon deutliche Spuren und deutliche Vorzeichen der Buga 2021 sehen. Heute reden wir alle drüber, aber keiner sieht was davon. Das wird 2017, 2018 schon deutlich anders sein.
Nochmal abschließend, wie wird der Prozess laufen der Beteiligung, wenn Sie diese Ziele durchsetzen? Ja, das sind ja Ihre persönlichen Vorstellungen. Sie müssen die Stadträte, die Dezernenten und die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Wie wird Beteiligung aussehen?
Genau rund machen, wenn wir das erst Mitte des Jahres. Wir sind jetzt soweit, also die Verträge sind erstmal jetzt A und O, die müssen durch den Stadtrat und dann müssen sie irgendwann unterzeichnet werden. Dann gehen wir in der zweiten Jahreshälfte in die Grobplanung rein. Wie können die Strukturen aussehen? Ich denke, wir haben das in puncto Machbarkeitsstudie schon nicht so schlecht gemacht. Ja? Also wieder Internetbeteiligung und mit Bürgerforen und vieles mehr. Und jetzt muss man sehen, wie man das vielleicht sogar noch ausbauen kann. Die Beteiligung, das sehe ich auch, ist A und O. Die Buga ist gegenwärtig ein Thema, fast alle finden sie gut. Und das muss so bleiben. Also wir brauchen für so ein Riesenprojekt, brauchen wir die Unterstützung von 80-90% der Bevölkerung. Und wir werden genau schauen, welche Gremien wir da bilden und welche Online-Beteiligung wir einführen. Es muss natürlich auch so sein, dass das, was da an Rückmeldungen kommt aus der Bevölkerung, dass es auch aufgenommen wird. Man wird nicht jeden Wunsch aufnehmen können. Das ist bei so einem Projekt ja auch nicht möglich. Aber es muss schon so sein, dass die Leute sich wiederfinden. Und dann wird die Buga auch ein großer Erfolg. Es ist jetzt schon so, dass es diesen Förderverein gibt, Freunde der Bundesgartenschau. Da wird auch nicht jeder Mitglied werden wollen. Ja, aber es gibt jetzt schon diverse Möglichkeiten. Aber richtig konkret wird es dann Beginn der zweiten Jahreshälfte. Dann werden wir Strukturen schaffen, wo die meisten Bürger auch, jedenfalls die wollen, wo die mitgenommen werden können.
Wir werden es weiter verfolgen, wir werden die Wahl auch verfolgen. Wir hören uns dann zu einem Streitgespräch nochmal wieder hier an dieser Stelle und dann spätestens am 22. April, wenn wir live senden vom Rathaus und die ersten Ergebnisse verkünden und dann vielleicht auch zur Stichwahl. Danke, Herr Bausemann, dass Sie da waren. Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute für Ihre Wahl.
Dankeschön.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.